Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge bei der Yoga-Detektivin. Heute geht es um Yoga und Piano. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, lieber Esch, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Herzlich willkommen, danke dir, dass ich da sein darf.
Vielleicht möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, weil wir werden ja vielleicht uns ein kleines Bild zu deiner Stimme machen wollen.
Mhm. Ja, mein Name ist Esch Loh, ich bin Musiker und Yogalehrer und Komponist. Und bin der Begründer von Yoga, Piano und Thala Yoga und beschäftige mich seit 30 Jahren mit Musik und Yoga.
Verrückt. Vielleicht wollen wir mal mit einer kleinen Probe starten, dass wir uns mal so vorstellen können, was du so machst.
Mhm.
Klingt aber schön.
Ja.
Sehr entspannend.
Ja, das war jetzt ein kleiner Auszug aus meiner Yoga-Piano-Musik.
Aha.
Und ja, vor ein paar Jahren war ich sehr krank und danach ist mir klar geworden, dass ich halt meine beiden Fähigkeiten, Yoga und Musik, zusammenbringen darf. Und daraus ist Yoga-Piano entstanden.
Toll. Und die Musik schreibst du alles selber?
Genau.
Und wie kommst du da drauf? Selbst. Und wann machst du das?
Nein, das mache ich jeden Tag.
Auch das Komponieren?
Ja, auch das Komponieren. Und am besten ist es, indem ich mich in Stille versetze, indem ich einfach nichts tue. Ich meditiere ja auch jeden Tag. Das heißt, das mache ich immer zuerst und dann setze ich mich hin und lege meine Finger auf die Tasten und dann passiert die Magie.
Und das nimmst du auf und dann nimmst du das in die Yogastunden mit?
Genau. Na, ich würde sagen, ich lasse es erstmal kommen. Da kommt natürlich auch viel Zeug, was jetzt nicht so doll ist. Und die besten Sachen, die schönsten Sachen, die mich am meisten berühren, die schreibe ich auf und die, an denen arbeite ich. Und dann irgendwann kriegen es auch die Leute zu hören.
Ach toll. Und wie ist dann so eine, also in den Yogastunden spielst du quasi Klavier und die Menschen machen Yoga?
Genau, das ist dann... In der Yoga-Piano-Session leite ich die Positionen erst an, also meistens so regenerative Yin-Yoga-Positionen.
Mhm.
Und dann bleiben die Leute so 5-8 Minuten in der Position, schön unterstützt mit Hilfsmitteln und möglichst entspannt. Und dann spiele ich dazu.
Mhm. Pro Position ein Stück sozusagen.
Sozusagen, ja.
Ach, wie schön.
Und dann, wenn es Shavasana ist oder wenn ganz einfache Positionen sind, wo die auch noch länger bleiben können, dann spiele ich auch noch mal länger.
Ja.
Oder, ja.
Und was macht das dann, wenn du spielst mit den Leuten? Weil die könnten ja auch ganz normal in der Yin-Yoga-Stunde gehen.
Klar, könnten sie auch.
Warum kommen die zu dir?
Tja, warum kommen sie zu mir? Weil sie die Musik lieben, ja. Und weil live gespielte Musik einfach immer noch was ganz anderes ist, als wenn es vom Band kommt. Das heißt, es ist ja quasi eine Co-Kreation. In dem Moment, wo Leute zuhören, die Qualität des Zuhörens beeinflusst mein Spiel, beeinflusst die Musik, die jetzt kommt.
Mhm.
Und das ist halt ein gemeinschaftliches Wirken. Und das macht das Ganze so besonders. Denn dann entstehen Dinge im Moment, die nur in diesem Moment entstehen können. Und das ist manchmal pure Magie.
Mhm.
Und du musst dir vorstellen, diese Trennung, die wir oft wahrnehmen, so da ist der Künstler und da ist das Publikum, die existiert gar nicht, diese Trennung. Das heißt, eigentlich sind es drei Aspekte, die zusammenkommen. Das ist die Musik, der Zuhörer und der Musiker. Und aus dieser Zusammenkunft der Aufmerksamkeit entsteht was im Moment. Und das macht die Magie aus. Und deswegen lieben Leute das, weil sie quasi mit daran beteiligt sind. Und da passieren immer magische Momente, wie zum Beispiel, ich höre jemanden weinen, weil er so tief berührt ist. Dann rührt mich das auch. Die Musik wird noch intensiver. Ich weine dann manchmal auch mit, heimlich, sodass man es mitkriegt. Aber was einfach so tief und berührend ist, ja, und danach sind die Leute natürlich gelöst, wollen gar nicht mehr reden, erstmal, weil sie einfach ganz woanders waren.
Spannend, ja, es ist was anderes, ne, als wenn man immer wieder die gleiche CD auflegt oder so.
Ja, weil die ist ja fest, das ist sozusagen eine Momentaufnahme aus der Vergangenheit, die ist perfekt. Und ja, die lebt halt in dem Moment nicht. Und die Musik, die zwischen uns entsteht, die ist halt jetzt in dem Moment. Deswegen ist auch jede Veranstaltung absolut einzigartig. Auch wenn ich das gleiche Stück eine Woche später nochmal spielen würde, wäre was ganz anderes, weil ich auch ganz viel improvisiere. Das heißt, ich lasse ganz viel entstehen. Das heißt, da entsteht auch manchmal neue Musik.
Ja, das können natürlich auch nur Musiker, ne?
Ja.
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 Toll.
Und ich habe jetzt auch quasi 30 Jahre dafür gebraucht, um an den Punkt zu kommen, dass ich sozusagen so fähig bin, diesen Moment zuzulassen, dass halt neue Musik entsteht. Ja, das ist wunderbar.
Und wieso hast du dich fürs Klavier entschieden?
Na, die Frage ist, ob ich mich fürs Klavier entschieden habe oder ob ich auserwählt wurde. Du machst das. Ja, und ich würde eher zum Letzteren tendieren, so wie ich tendenziell auch sagen würde, dass wir auserwählt werden für gewisse Dinge. Jeder kommt hier auf diese Erde mit einer gewissen Aufgabe. Und die einen werden lauter gerufen als die anderen. Bei den einen ist es schwieriger als bei den anderen. Unterschiedlich, ja. Aber wir haben quasi, wir kriegen so ein Paket mit und dann gibt es noch ein bisschen freien Willen, der sagen kann, okay.
Das mache ich in Blau oder in Rot, aber ich mache es auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob wir so reingehen wollen, aber eigentlich ist meine Geschichte mit dem Klavier ein bisschen dramatisch auch und ein bisschen tragisch.
Ja, gerne, erzähl ruhig.
Denn ich habe halt als junges Kind schon angefangen, Klavier zu spielen. Mit 8 hat mein Großvater mich zum Klavierspielen gebracht, weil der ein Klavier hatte und er wollte gerne. Und dann habe ich es auch gemacht. Ich hatte leider nur eine ganz, ganz, ganz schlimme Klavierlehrerin, so alte russische Schule, und die hat mich wirklich fertig gemacht.
Oh je.
Ja, und es war wirklich, ich hatte Angst vor dem Klavierunterricht und nach 2 Jahren hat sie mich auch rausgeschmissen, also wirklich rausgeschmissen. Und dann war es das erstmal für mich im Klavier, weil ich war gescheitert in dem Sinne und war erstmal froh. Aber den Hang zur Musik, die Liebe zur Musik war immer noch da und dann habe ich ein paar Jahre später angefangen, Schlagzeug zu spielen.
Das ist ja fast das Gleiche.
Im Prinzip, ja. Und dann wollte ich erstmal Rockstar werden, wie es halt so üblich ist als junger Mensch. Und habe mich da halt voll reingehangen und bin nach Hamburg gegangen und habe dann wirklich Rock'n'Roll gelebt, in ganz vielen Bands gespielt und 10 Stunden am Tag getrommelt und das Klavier einfach nur so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Und dann im Studium, dann habe ich auch Musik studiert, da muss man ja auch Klavier spielen.
Ja, muss man das?
Nebenfach. Ja,
das
ist verpflichtend
für
alle. Man muss einfach wegen der Harmonielehre und Gehörbildung muss jeder ein bisschen Klavier spielen können. Das heißt, ich habe dann anfangen müssen und dann im Studium bin ich dann quasi gewechselt und habe dann nur noch Klavier gespielt. Und
warum spielst du jetzt nur noch Klavier?
Jetzt spiele ich nur Klavier. Aber du siehst ja, ich habe ja ganz viel auch Klangschalen und Glockenspiele und der rhythmische Aspekt ist natürlich immer noch da.
Ja, aber du hast dich ja quasi fürs Klavier entschieden. Warum? Dann doch am Ende.
Naja, der Witz ist ja, ich würde nicht sagen, dass ich mich dafür entschieden habe.
Naja, aber du spielst es ja jetzt. Das muss dir ja jetzt auch besonders viel Spaß machen oder besonders viel Freude machen oder dir irgendwas Besonderes geben.
Und da sind wir wieder bei dem Thema mit der Entscheidung. Ich hatte halt mit 18 Jahren eine außerkörperliche Erfahrung beim Hören von Klaviermusik. Also ich habe sehr viel gearbeitet damals und war dann eines Tages richtig fertig und bin nach Hause und habe mich hingelegt und Keith Jarrett angemacht. Ist einer der besten Pianisten der Welt. und habe dem seine Musik gehört und er improvisiert halt so 45 Minuten und da habe ich halt wirklich so eine tiefe spirituelle Erfahrung gehabt, die eigentlich die Grundlage dafür ist für alles, was ich danach getan habe. Ach. Die ersten Jahre wusste ich es nicht, aber später wurde mir klar und jetzt ist es ganz klar, ich mache diese Musik aufgrund dieser Erfahrung, weil mich das so tief selbst bewegt hat, dass ich das weitergeben möchte. Mm. Diese Transzendenz, dieses erweiterte Bewusstsein, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Leute in andere Zustände kommen oder dieses erweiterte Bewusstsein ist halt möglich mit Musik und das Klavier und dieses ganze Setup, was ich hier habe, ermöglicht mir halt mein eigenes Orchester zu sein. Mhm. Weil Klavier hat halt den Bass, hat den Rhythmus, hat die Melodie. Man braucht halt nicht noch andere Instrumente. Wenn du Saxophon spielst, bist du halt nur das Melodieinstrument.
Ja.
Und da die Klaviermusik mich halt auch sehr berührt hat und auch der Klang und alles.
Ich liebe auch Klavier. Also ich kann nicht spielen, aber es klingt total schön.
Ja, und das war, das ist der Grund dafür, warum ich das tue, warum ich es tue.
Und wieso integrierst du dann das Yoga da noch mit rein? Man könnte ja theoretisch auch einfach nur Klavier hören und sich hinlegen.
Ja, gute Frage. Also sagen wir so, ich mache das ja auch. Es gibt ja auch Konzerte, wo die Leute einfach nur da liegen und ich spiele eine Stunde. Bei den Yoga-Pianos, da unterscheide ich so ein bisschen. Ne? Also ich spiele auch in Kirchenkonzerten, da mache ich dann keine Asanas mit den Leuten, weil ich keine Hilfsmittel da habe. Das heißt, die liegen dann einfach nur da. Und manchmal spiele ich auch Konzerte, wo die Leute sitzen. Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen.
Ja.
Aber beim Yoga-Piano, wenn ich in Studios bin, in Yoga-Studios, bietet sich's halt an, auch noch tiefer in das ganze Thema reinzugehen. Das heißt, beim Yoga geht es ja in erster Linie darum, den Geist zu beruhigen. Und man könnte auch sagen, gut, wir setzen uns eine Stunde hin und machen Meditation. Nur die allermeisten Menschen können das ja gar nicht. Von daher bietet sich diese Yin-Yoga-Praxis sehr gut an. Man kann quasi immer für 10 Minuten, 8 Minuten, 5 Minuten in einer Position bleiben und ist eingeladen, nichts zu tun. Und das ist ja heutzutage einer der schwierigsten Zustände, die wir haben.
Das stimmt.
Weil wir immer irgendwas machen müssen. Und ich kann so einen Workshop dann auch 3 Stunden machen. Das hört sich halt sehr lange an, aber die meisten Leute sind überrascht, wenn ich dann sage, so jetzt kommen wir zum letzten Stück, weil sie so entspannt sind und so in die Ruhe gekommen sind, dass die Zeit plötzlich aufhört. Und
ach, toll.
Zeit ist ja eine Illusion. Ja, und das ist ja bei allen spirituellen und der tiefen Erfahrungen so, dass Zeit aufhört. Ja, und diese Kombination aus diesen lang gehaltenen Positionen der Musik hat eine irre transformatorische Kraft, die ich anders oder die ich nicht besser erzeugen könnte als in diesem Setting.
Und was für Leute kommen denn dann da so zu dir? Also ist das ein bestimmtes, haben die bestimmte Sorgen im Leben oder sind das mehr Frauen, mehr Männer, mehr Kinder? Oder so?
Also, ja, also wer
findet denn da kind, zu dir?
Genau. Also Kinder sind fast ausgeschlossen, ja, aber von meiner Seite.
Von deiner, okay.
Ja, weil die einfach, das ist nicht
die
so Kinder.
Die sind so hibbelig. Einfach,
genau, die haben die Ruhe nicht. Ja. Und es sind natürlich überwiegend Frauen, sage ich mal so 80% sind Frauen. Und dann haben die jetzt nicht ein spezielles Thema, sondern die sind neugierig, die lieben Klaviermusik zum Teil. Die wollen einfach mal entspannen.
So. Okay, da kann quasi jeder kommen.
Da kann jeder kommen. Du brauchst doch keinerlei Yoga-Erfahrung zu haben, weil die Positionen sind so einfach und so, wir machen die so sanft, dass jeder da reingehen kann. Und wenn jemand mehr Erfahrung hat, kann er die Position auch intensiver gestalten. Aber für die Leute, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, ganz entspannt, ganz einfach. Ja. Die Herausforderung kommt dann immer nach ein paar Minuten. Ne? Wenn man in so einer einfachen Position ein bisschen länger bleibt, irgendwann wird die Position nicht mehr einfach. Wie jede Position. Ja? Also wenn ich jetzt jemanden umarme, dann kann ich das 5 Minuten machen. Aber so nach 20 Minuten, also irgendwann sagt einer von uns beiden, ich glaube, jetzt ist gut. Ja. Ja. Und das ist bei jeder Position so, dass wir irgendwann sagen, okay, jetzt ist okay. Ich meine, selbst wenn wir im Bett liegen, ja, irgendwann sagen wir, okay, jetzt stehe ich auf.
Oder ich muss mich doch noch mal umdrehen.
Ja, aber selbst das, selbst wenn das irgendwann musst du aufstehen. Ja. Ja, das ist ein Aspekt. Wenn du so spezifisch fragst, ich mache auch noch ein anderes Konzept, das nenne ich Healing Piano. Da arbeite ich wirklich mit schwerkranken Menschen und manchmal auch mit Leuten, die sterben werden. Für die spiele ich dann individuell, die kommt dann zu mir ins Studio oder via Zoom, dass ich Musik für die und deren Situation spiele und die aufnehmen und die kriegen die Musik dann zum Üben zu Hause, dass sie mit der Musik als Beispiel jetzt sich auf den Tod vorbereiten, diese Loslösung üben. Also das End, das Full, das, warte kurz, das richtige Wort finden. Ja, das Letztendliche, das Fulminante Entspannen ist ja quasi der Sterbeprozess, wo wir uns einfach komplett hingeben dürfen. Und wenn du dir anschaust, das heißt ja nicht umsonst Shavasana am Ende der Yoga-Praxis. Ja. Das ist ja die Totenstellung. Mhm. Weil man könnte auch sagen, Yoga ist nicht nur dafür da, dass man sich gut fühlt. Yoga ist letztlich auch eine Vorbereitung auf den Tod. Dass wir so bewusst und so klar werden, dass wir irgendwann, wenn der Sterbeprozess kommt, dass wir sagen, okay, ich habe mein Leben gelebt, ich bin dankbar, ich gehe jetzt.
Man sagt ja auch, dass eine Yogastunde sich wie ein ganzes Leben gestaltet. Ne, dass man halt ankommt und dann so leichte Sachen macht, also wie Kinder leichte Sachen lernt, dann wird es ein bisschen intensiviert, dann hat man so sein Leben, sein Tun, sein Machen und irgendwann, wenn man älter wird, wird es wieder ein bisschen weniger, bis man dann halt im Shavasana in der Yogastunde endet. Und dann, wenn man sich ja nach dem Shavasana wieder auf die Seite rollt, in die Fötusstellung quasi wiedergeboren wird. Ich finde, das ist so eine schöne Vorstellung. Also wenn man dann quasi Shavasana übt, deswegen ist das für die meisten ja auch die schwerste Position, ne? Einfach nur zu liegen, nichts zu tun und loszulassen. Ja. Spannend.
Deswegen geht es bei mir auch manchmal oder oft sogenanntes Monster-Shavasana. Das ist dann so ein bisschen länger, 20 Minuten, eine halbe Stunde.
Ja. Toll.
Und ich denke, es ist auch mit einer der wichtigsten Übungen für den modernen Menschen, diese Fähigkeit, unmittelbar entspannen zu können.
Ja, das muss man üben, ne? Manche kommen ja erst nach 5 Minuten dahin und dann werden sie schon wieder rausgeholt. Dann haben sie quasi gar nicht viel davon.
Ja, voll. Oder sie wollen es gar nicht, weil sie selbst nicht aushalten. Ja. Dass sie halt schon früher aufstehen und einfach die Augen gar nicht zumachen. Und
Dabei ist das ein total schöner Zustand, ne? Mal so im hektischen Alltag. Einfach mal rauszukommen, nichts zu machen. Augen zu. Ruhe.
Das sagt sich so einfach.
Ja, es sagt sich total einfach. Ja. Aber deine Musik wird die ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit da noch unterstützen, oder? Vielleicht finden die einfacher da rein.
Auf jeden Fall. Ja, ich benenne gern so 3 Ebenen, die wir berühren oder die ich gerne mit meiner Musik berühre und auch immer wieder das Feedback bekomme, dass ich genau diese 3 Ebenen berühre. Die einfachste Ebene wäre, einfach zu entspannen. Ne, ist schöne Musik, du kannst loslassen, du fühlst dich danach erfrischt und regeneriert. Die 2. Ebene ist ein bisschen tiefer und auch ein bisschen spiritueller, wenn du in Kontakt kommst, in wirklichen Kontakt mit tiefen Emotionen. Ja, die Emotionen sind ja meistens unbewusst und sehr versteckt, wie Trauer, Ärger, Angst.
Alles, was uns nicht so gerne, was wir nicht so
gerne
haben.
Genau, was wir nicht so gerne haben. Und das wird dann hochgeholt durch die Musik und die Leute sagen, ja, die Musik ist so traurig, deswegen habe ich geweint. Naja, ich würde sagen, nee. Das ist die Trauer, die in dir ist, weil die Musik kann ja nichts in dich reinpflanzen, sondern das ist das, was in dir ist und was dann zum Vorschein kommen darf. Und dann wird geweint und dann sind sie wie berührt und was auch immer. Und die letzte Phase oder die intensivste Phase, würde ich sagen, ist die, wenn wirklich eine spirituelle Transformation stattfindet. Und das hatte ich dieses Jahr 2-mal bei Konzerten, dass mir Frauen danach berichtet haben, dass sie wirklich eine Gotteserfahrung, eine spirituelle Einheitserfahrung hatten.
Wahnsinn.
Durch die Musik.
Ja. Und wie beschreiben die das?
Also die eine war jetzt in der Kirche hier in Berlin und ich hatte das Glück, dass die bei einer Yoga-Gruppe dabei war, die am nächsten Tag beim Workshop war. Das heißt, normalerweise kann ich die Leute gar nicht fragen oder frage ich gar nicht, weil ich gar keinen, die gehen einfach nach Hause. Aber bei der Gruppe konnte ich quasi die fragen und die eine meinte halt zuerst, sie hat nie an Gott geglaubt. Und als sie da lag und in dieser Kirche die Musik erfahren hat, wurde ihr klar, dass es
doch was,
dass diese Kraft existiert. Ja. Und ich meine, ein schöneres Kompliment kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und deswegen liebe ich auch das, was ich da tue.
Ja, kann ich verstehen.
Weil es mich berührt, weil es die Menschen berührt und weil es mein Leben auch verändert hat. Weißt du, die Musik hat einfach mein ganzes Leben durchzogen. Deswegen würde ich halt auch nicht so sehr sagen, dass ich mich entschieden habe, sondern ich wurde halt wirklich dazu genötigt, auf eine gewisse Art. du machst Musik, weil Hindernisse hatte ich genug. Also,
ja. Ja, aber dann hättest du doch eigentlich auch so ein kleiner Star-Pianist werden können mit 8. Warum haben sie dir denn da diese komische russische Lehrerin vor die Nase gesetzt?
Aber weißt du, das ist das Verrückte. Diese Musik, die ich jetzt mache, die mache ich nur, weil ich halt nicht ein klassischer Pianist bin. Weil klassische Pianisten, die könnten gar nicht diese Musik machen. Die wären viel zu gut, die haben viel zu viel Technik. Mhm. Die würden viel mehr spielen. Und diese Einfachheit und diese Intensivität und diese Berührtheit entsteht halt dadurch, dass ich bin, wer ich bin.
Mhm. Mit weniger ist manchmal mehr, ne?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weniger reden, mehr sagen.
Das ist schön, ja. Und wie machst du das dann in den Stunden? Also die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber ich sehe dich ja da, wie du vor dein gefühlt 30 verschiedenen Instrumenten sitzt. Wenn du jetzt in so eine Yogastunde gehst, also das kannst du ja unmöglich alles mitnehmen, oder?
Ja, ich habe schon ein kleines Setup. Also ich habe ein elektronisches Piano, und ein paar Klangschalen nehme ich mit und so ein paar Glocken. Also ich nehme schon ein paar Sachen mit.
Ja.
So.
Aber kommt jemand auch zu dir? Kann man das auch bei dir im Studio machen oder gehst du wirklich woanders?
Ja, ja. Es kommen auch Leute zu mir. Für die Einzelsessions kommen die zu mir ins Studio. Und manchmal empfange ich auch kleine Gruppen, bis 6 Leute können hierher kommen. Mm. Und dann mache ich manchmal so etwas längere Sessions abends, die gehen dann ein paar Stunden, wo Leute halt wirklich sozusagen in der Musik abtauchen können. Da hatte ich letztens einen Mann dabei, also es kommen dann auch Männer, und der meint, das war die schönste Erfahrung seines Lebens. Also das ist schon manchmal sehr, sehr berührend und sehr tief. Und was auch noch ist, was oft jetzt bei mir der Fall ist, dass einfach, wenn ich irgendwo unterwegs bin, also in Süddeutschland, dass die Studios, mit denen ich zusammenarbeite, dass die ja dann auch Räume mieten oder Kirchen, wo ein Flügel oder Klavier schon steht.
Wahnsinn, du arbeitest quasi wirklich auf Herzebene. Wenn man mal so vom Yoga, von dem körperlichen Aspekt so ein kleines bisschen abrückt, ist bei dir wohl schon so das Gefühl im Vordergrund, ne?
Ja, ich würde es ein bisschen anders sogar benennen. Das ist das, was im Vordergrund steht. Aber eigentlich geht es um Bewusstsein. Ja, ich behaupte mal, und das ist für mich die tiefste philosophische Erkenntnis, die ich teilen kann, dass es eigentlich nur Bewusstsein gibt. Das heißt, und das widerspricht natürlich auch unserer ganzen Evolutionstheorie, die wir bis jetzt aufgestellt haben. Die besagt ja, dass aus Materie, aus dummer Materie, aus Steinen, Bäumen wurden irgendwann Menschen, und die Menschen wurden dann irgendwann biochemisch so hochentwickelt, dass sie die Wahrnehmung eines Bewusstseins haben. Mhm. Und ich behaupte mal, es ist genau umgekehrt. Alles ist Bewusstsein, also auch der dummste Stein hat ein gewisses Bewusstsein. Und aus dem Bewusstsein ist alles entstanden. Und weil das Bewusstsein so schwer zu greifen ist, ja, wir haben es, aber keiner kann es erklären. Ja. Auch die Wissenschaft, keiner kann Bewusstsein erklären. Das ist das große Mysterium.
Keiner weiß, wo es sitzt.
Ja, weil es ja überall ist, das ist ja das Verrückte. Mhm. Es durchdringt ja alles. Und deswegen, es ist so, wie wenn du einen Fisch fragen würdest, weißt du, was Wasser ist? Der würde auch sagen, keine Ahnung. Der Witz ist, die Quantenphysik, ja, auch der Nobelpreis vom letzten Jahr ist der erste Hinweis darauf, dass es genauso sein könnte. Also es gibt die ersten Forscher, Physiker, die sagen, es könnte sein, dass Bewusstsein die eigentliche Urmaterie ist, aus der alles entsprungen ist.
Kann ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt.
Genau. Und weil das so kryptisch ist, ist sowas entstanden wie die Liebe. Weil die Liebe können wir fühlen und können wir erfahren. Ja? Die Liebe ist nichts anderes als Bewusstsein. Ja? Ich könnte auch sagen, Bewusstsein ist Liebe. Das ist das Gleiche. Mhm. Und dann käme noch das Dritte dazu, die Musik. Das heißt, Musik ist letztlich eine Verklanglichung von Liebe. Und deswegen hat auch Musik, oder zumindest ist das mein Anspruch, die Fähigkeit, uns mit der Liebe zu verbinden, mit dem Bewusstsein zu verbinden. Und dann entsteht so eine Dreiheit. Ja? Bewusstsein ist gleich Liebe, Liebe ist gleich Musik. Mhm. Die Musik verbindet uns mit der Liebe, die Liebe verbindet uns mit dem Bewusstsein, dass es keine Trennung gibt.
Schön. Das hast du wunderbar erklärt. Kann man sich richtig vorstellen.
Ja, und das Interessante ist, und deswegen sage ich auch gerne, dass ich mich dafür nicht entschieden habe. Diese Zusammenfassung, die ich jetzt gerade gesagt habe, das ist eine Erfahrung, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist in der Meditation, habe ich das erfahren, dass ich in diesem universellen, mit diesem universellen Bewusstsein verbunden war und verstanden, gesehen habe, gefühlt habe, dass daraus die Liebe kommt und dass daraus die Musik kommt und dass das meine Aufgabe ist. Diese Liebe durch die Musik zu teilen und die Menschen darin zu inspirieren, sich, oder gar nicht zu inspirieren, sondern erfahrbar zu machen, dass sie diese Liebe sind, dass sie dieses Bewusstsein sind.
Ja. Ja, dass man nicht getrennt und gespalten ist von allem Möglichen.
Von gar nichts. Ja.
Cool. Das ist echt spannend. Also ich meine, jeder kennt das ja auch irgendwie, dass man sich zu bestimmten Gemütszuständen verschiedene Musik anmacht und da mal hört, ne? Also deswegen, wenn du jetzt so schöne Klaviermusik spielst, die einen halt im Herzen berührt, es gibt's ja auch, man ist wütend, da macht man sich, keine Ahnung, Heavy Metal an oder was. Und wenn man entspannen will, macht man sich eben was anderes an. Also das zeigt ja schon, dass die Musik eine gewisse Kraft hat, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, schau mal, es gibt, das ganze Thema ist eigentlich so tief und ich meine, das ist so mein ganzes Werk, aufzuzeigen, dass Musik halt viel mehr ist als nur Entertainment. Wenn du dir anschaust, unsere Menschheitsgeschichte, es gibt die Behauptung, dass wir Menschen zu Menschen wurden durch die Musik. Es gibt keine wirkliche Erklärung, warum eigentlich Musik, ja? Wofür soll Musik eigentlich gut sein?
Ja? Die Schwingung.
Könnte man sagen. Ja, aber früher ging es darum, was zu essen zu haben und weiter geht's. Also Affen haben keine Musik und Krokodile auch nicht. Ja, also warum ist Musik entstanden?
Ja, hast du recht.
Ja, und eine Idee ist es, dass das Universum, das Bewusstsein, es erfahren wollte, was es bedeutet, diese Schönheit in die Welt zu bringen. Und die ganze Menschheitsgeschichte ist durchzogen von Musik. Also in dem Moment, wo wir vom Affen zu Menschen wurden, ja, haben wir angefangen zu trommeln, haben wir angefangen, Flöten zu spielen, zu singen, Geräusche zu machen. Daraus ist die Sprache entstanden. Ja. Und ich denke, jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir halt so Klangerfahrungen haben können, und deswegen boomt es ja auch an allen Ecken und Enden, die Klangbäder und so, dass wir diese Klangerfahrung uns wieder mit was noch Höherem verbinden, also mit noch einer tieferen Daseinsqualität.
Ja. Toll. Und das verbindest du mit Yoga. Das ist super.
Ich meine, einer der ältesten Traditionen im Yoga ist ja das sogenannte Nada-Yoga, das Klang-Yoga. Ja, und ich empfinde meine Arbeit in dieser Tradition, obwohl es natürlich ganz anders ist als das, was sie vor 5000 Jahren gemacht haben. Da haben sie vor allen Dingen Mantren gechantet und Sanskrit gelernt. Aber es spielt ja keine Rolle. Es geht ja darum, durch Musik, durch Klang sich selbst in Harmonie zu bringen.
Ja.
Ja. Und auch auf physikalischer Ebene, ich meine, einer der letzten Theorien, die es gibt, ist halt die sogenannte String-Theorie, ja, dass am Ende der Materie es einfach nur so vibrierende Strings gibt. Ja. Und das deckt sich komplett mit der ganzen Nada-Idee, Nada-Brahma, die Welt ist Klang.
Ja.
Am Anfang war das Wort. Ja, in allen möglichen Traditionen geht es immer zurück auf Schwingung, dass der Klang die Welt erschafft.
Ja.
Und wir sind Stimmgabeln. Jeder von uns ist eine Stimmgabel. Und die Frage ist, willst du dich mit Negativität aufladen und jeden Montag sagen in der Arbeit, ah, es ist schon wieder Montag, ist scheiße. Oder bringst du dich in eine gute Harmonie,
gute
gehst in die Welt, genau, in eine gute Stimmung, ja? Du hast eine gute Stimmung und gehst raus und inspirierst die anderen, dass du einfach jeden Montag dich freust, am Leben zu sein.
Ja.
Und diese Vibration
strahlt man aus.
Verschenkst.
Ja, genau. Das ist ja auch das Resonanzprinzip, ne? Was man so selber aussendet, das kommt einem zurück. Und das ist wahrscheinlich auch, wenn man die eine Musik hört, dann sind, weiß ich nicht, Leute, die eben anstrengende Musik in Anführungsstrichen hören, sind vielleicht auch ein bisschen angestrengter. Ne, weil man ja in Resonanz geht mit dem Ganzen.
Ja, interessanterweise sind Heavy-Metal-Festivals die friedlichsten Festivals, die es gibt.
Aber vielleicht ist der Mensch an sich, vielleicht hat er viele Probleme, oder weißt du, dass er in diese Richtung geht?
Ja, aber ich denke, das ist zu einfach kausal, weil Ich kenne viele Menschen, die Heavy Metal hören und krasse Musik hören und die sind total entspannt, weil die Musik, weil sie quasi diese Aggression und diese Energie in der Musik ausleben und dann ist es schon wieder gut. Dann müssen sie die gar nicht nach außen tragen.
Ja, siehst du, dann funktioniert das Resonanzprinzip so.
Ja, genau. Genau, aber ich finde sagen, man sollte sich davor hüten, zu sagen, okay, Heavy Metal Leute sind aggressiv, ja, weil sie diese Musik hören.
Nee, das stimmt. Ja. Ja, mein Bruder hat das früher auch immer sowas gehört, der war auch nicht aggressiv.
Genau, und es gibt eine Menge Menschen, die können sogar bei Heavy Metal entspannen. Ja, die hören sich das zum Entspannen
an. Ich habe gehört, es gibt sogar eine Yoga-Form mit Heavy Metal. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch drankomme. Das finde ich auch mega.
Ja, das finde ich, wenn ich ehrlich gesagt bin, dann schon wieder albern.
Ich finde das interessant, also welchen Ansatz die haben, ne? Mal sehen.
Ja.
Aber du machst es ja mit dem Klavier in die andere Richtung.
Ja.
Ja. Willst du uns noch ein Stückchen spielen? So zum Abschluss?
Super gerne. Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Aber ich habe ein ganz schönes neues Stück. Das spiele ich super gerne. Und ich möchte gerne jeden inspirieren, wenn du den Ruf fühlst, mit Musik was zu machen. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die gerne ein Musikinstrument spielen wollen würden und sagen, ja, ich bin jetzt zu alt oder ich habe ein ähnliches Schicksal wie ich, dass sie als Kind eine schlimme Lehrerin hatten und dann aufgehört haben und ihr wurde gesagt, sie sind nicht talentiert. Mhm. Ja, ich kann dir nur sagen, es ist nie zu spät. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du würdest gerne Klavier, Gitarre, singen, was auch immer, es ist nie zu spät, fang einfach an. Und es geht darum, dass du jeden Tag dich ein bisschen damit beschäftigst und dann wird sich das entfalten, weil wir sind alle Musiker, wir sind Musik. Und jeder von uns kann das.
Mhm.
Ja.
Schön.
Das ist eine Message, die ich gerne verbreite. Und das Stück, was ich für euch spiele, für dich spiele, heißt Endless Love und passt eigentlich ganz gut zum Thema. Denn die Liebe ist das, was uns alle verbindet. Thank you.
Ach, schön. Vielen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Einblicke in die Welt der Musik.
Ich danke dir für die Einladung.
Schön, dass du da warst. Ihr Lieben da draußen, folgt uns gerne bei Instagram, dem Esch unter esch.lo und der Yoga-Detektivin unter Yoga-Detektivin mit einem Unterstrich. Vergebt auch gerne mal ein paar Sternchen in eurer Podcast-App und freut euch auf die nächste Folge Face Yoga. Bleibt gespannt!